Ich freue mich immer auf Gottesdienst und ich freue mich, wenn ich sag mal, es wieder heißt, dass es Gottesdienst ist, weil der Gottesdienst hat die Möglichkeit, dein Leben zu verändern, hat die Möglichkeit, Umstände zu verändern, Sichtweisen zu verändern und Perspektive zu schaffen. Gottesdienst bedeutet, wir begegnen Gott, wir beten Gott an, wir lernen von Gott und als quasi Azubis von Jesus, die Bibel nennt das Jünger, kommt man zusammen wie in so einer Berufsschule und teilt gemeinsam dahin, wo man hin möchte. Und ich glaube, dass Gott in dieser Zeit besondere Merkmale und besondere Punkte in unserem Leben setzen will, die er so vielleicht manchmal nicht setzen kann. Weil wir beschäftigt sind, weil wir im Trubel sind, weil wir unterwegs sind, aber im Gottesdienst, da können wir uns fokussieren auf das, was Gott gerade zu uns sprechen möchte. Amen. Amen. Hey, und ich bin froh, dass wir Gottesdienste haben dürfen. Ich bin froh, dass wir wieder normal singen dürfen. Ich bin froh, dass wir wieder einfach gemeinsam hier sein können. Für jeden, der mich nicht kennt, ich bin Simon. Ich bin quasi Azubi, also tatsächlich Azubi, so Pastoren-Azubi. Ich studiere Theologie mit dem Ziel, irgendwann mal Pastor zu werden. Deswegen stehe ich heute hier und predige. Genau. Wir befinden uns gerade in der Predigtserie von der Geschichte von Abraham. Wir wollen uns heute ein bisschen noch beschäftigen mit ein paar Akzenten der Abrahamsgeschichte. Wir haben jetzt in der letzten Zeit sehr viel gehört über Abraham, über seine Siege. Wir haben viel gehört über seine Fehler. Wir haben über seine Berufung gehört. Wir haben über die Führung von Abraham gehört, also wie Gott ihn geführt hat. Wir haben davon gehört, dass Gott ihm verheißen hat, dass er Land bekommt, dass er viele, viele Generationen an Segen bekommt. Ja, dass sogar Jesus, was er ja nicht wusste, aber Jesus in dieser Verheißung steckt. Wir haben erfahren, dass Abraham von Gott eben erwählt wird dafür. Wir haben gehört von der Geschichte vom Glauben Abrahams, von dem, was er alles getan hat, für Gott und mit Gott und durch Gott. Und ich muss sagen, ich feiere Abraham. Abraham ist für mich so ein Vorbild. Ich habe immer als kleiner Junge den Abraham-Film gesehen. Da war dann immer so ein gut gestylter Mann mit Bart. Und so stelle ich mir immer Abraham vor. Ich sehe ihn immer, wie er grinst in diese Kamera. So ein bisschen wie Matze, so ein Bart. Das ist richtig hübsch halt. Kompliment. Auf jeden Fall, ich feiere Abraham. Abraham ist für mich ein Vorbild. Und ich hoffe auch für dich. Denn Abraham war in dieser Situation, dass Gott angefangen hat, zu ihm zu sprechen. Und das war nicht in dieser Art und Weise, Abraham, guck mal, ich habe hier ein bisschen was für dich noch übrig von meinem Schatz im Himmel, willst du nicht mal was davon haben? Sondern Abraham, musst du dir vorstellen, war ein unglaublich reicher Mensch. Ja, du musst dir so vorstellen wie im Film wirklich, du hast Riesenflächen, überall Schafe, du hast ganz viele Mitarbeiter, richtig viel Asche. Und Gott kommt zu Abraham und sagt, Abraham, ich rufe dich, geh von hier weg. Lasse alles hinter dir, was du so kennst, was dich ausmacht, all deinen Besitz und geh in diese Richtung. Und du wirst sehen, was dann daraus entsteht. Und ich feiere Abraham dafür, weil das ist nicht wie heute Bewerbungsgespräch. Er hatte nicht ein Bewerbungsgespräch bei Gott gehabt und Gott hat ihm gesagt, so zu diesen Konditionen, Überstunden werden so vergütet, Nachtzuschläge und so, du weißt klar, wie es läuft. Das war nicht. Das war einfach, Abraham, ich rufe dich, ich habe einen Plan mit dir, bist du bereit zu gehen? Und da, das feiere ich an Abraham, dass er genau das getan hat. Und davon können wir heute lernen. Wo befinden wir uns? Wir werden uns heute das Kapitel 24 angucken. Und vor dem Kapitel einfach nur zur Einstufung in der Geschichte, wie sieht es gerade mit Abraham aus? Wo befinden wir uns? Abraham ist alt, wer hat es gedacht? Auch er kommt irgendwann an seine Grenzen. Er hat die Liebe seines Lebens, die Frau, die alles mit ihm, die Höhen und die Tiefen durchgegangen ist, begraben. Ja, dieses Thema, ist sehr, also ja, die Sarah, die ihm den Sohn gegeben hat, die musste er begraben, so rum. Er hat sich verabschiedet von ihr und in seinem Leben ist der Lebensabend eingetreten. Ja, das Leben wird langsam aufhören. Nach dem Kapitel merken wir, nachdem er sich mit dieser Geschichte und mit dieser Thematik befasst hat und Gott gewirkt hat, war es dann bei ihm auch entspannter. Er hat dann wieder geheiratet, Kinder gezeugt und ist am Ende auch gestorben. Aber in dieser Zwischenzeit hatte Abraham eine große, große Frage, nämlich, was ist mit dieser Verheißung? Was passiert jetzt mit dieser Verheißung, die mir doch Gott gegeben hat, wenn ich jetzt doch bald sterbe? Es hieß doch, ich bekomme so viele Nachkommen, ich werde so viele Nachkommen haben. Wo sind die? Gott, du hast doch gesagt, wo sind die? Also die Frage auch, ja gut, Gott, du hast mir ein Versprechen gegeben, du hast auch Wort gehalten, ich bin in einem Land, wo ich sein soll. Den Sohn, den du mir verheißen hast, den ich ja gar nicht bekommen hätte sollen, der ist gekommen, Isaak, das habe ich gesehen, aber was ist mit dem Rest? Wie geht's jetzt weiter? Und wir wollen uns ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigen. Lass uns den ersten Vers einfach mal lesen. Im Vorrang einfach nur, wer ist Abraham und was waren seine Gedanken, bevor er mit Gott angefangen hatte? Aber Abraham entgegnete: Ach Herr, mein Gott, was willst du mir schon geben? Du weißt doch, dass ich keinen Sohn habe. Du selbst hast mir Kinder versagt. Und ohne ein Nachkommen sind alle Geschenke wertlos. Ein Diener meines Hauses, Eliezer aus Damaskus, wird meinen ganzen Besitz erben. Abraham geht, Abraham tut die Schritte und er merkt, es sind Baustellen da, es gibt Probleme. Und ich sag mal so, in dieser Zeit damals war es ja schon fast eine Schande. Es war erniedrigend, dass du keinen eigenen Sohn gezeugt hast, der dein Erbe erbt. Und Abraham wird danach eben mitbekommen, dass er diesen Sohn bekommt. Wir erinnern uns an die Geschichte, wo er ihn wieder opfern soll. Ja, also wieder, er kriegt den Sohn, dann muss er ihn wieder abgeben. Also so ein bisschen dieses Theater hin und her. Aber Gott stellt sich zu Abraham und Abraham lernt Gott immer mehr kennen. Er merkt eben, er bekommt diesen Sohn. Er sieht diese Verheißung, so viele Nachkommen wie die Sterne. Er lebt in dem Land seiner Verheißung, aber jetzt ist er in der Zwischenphase. Jetzt ist ein Bereich da, den er nicht beeinflussen kann. Wie geht es weiter mit dieser Verheißung? Und ich stelle dir mal die Frage, vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du diese Momente in deinem Leben, wo du sagst, jetzt ist so eine Zwischenphase. Es ist gerade nicht wirklich viel Entwicklung, es ist auch nicht Abstieg, aber es ist so ein Warten, es läuft nicht. Du weißt aber, du hast Ziele, du weißt aber, es geht irgendwo hin. Vielleicht hast du wirklich Verheißungen von Gott bekommen für dein Leben. Vielleicht bist du in der Phase, wo du sagst, ja, gerade spricht Gott zu mir oder ich möchte was von Gott lernen. Ich möchte die Verheißungen Gottes für mein Leben. Aber jetzt ist gerade Dürre, jetzt läuft nichts. So wie bei Abraham. Abraham wusste, so viele Nachkommen. Ja, aber wo sind die denn? Wie sieht es aus mit meiner Verheißung? Und wie sieht es aus mit Isaak? Kann ich ja nicht beeinflussen. Und hier bin ich schon bei meinem ersten Punkt oder bei diesem ersten Glaubenssatz, nämlich, Gott gebraucht uns als Etappenläufer. Wichtig ist, dass wir unsere Etappe laufen. Wir im Nachhinein können die Geschichte rausdeuten, dass das alles wahr geworden ist, weil die Geschichte erzählt davon, dass Israel entstanden ist, dass sehr, sehr viele Nachkommen gekommen sind. Aber Abraham in diesem Moment hat nichts davon gesehen. Gar nichts. Und doch hat Gott ihn berufen. Doch hat Gott eine Verheißung für ihn gehabt. Doch hat Gott ihn das hineingelegt. Aber in diesem Ganzen war auch seine Aufgabe, nämlich Abrahams Aufgabe war es, der Vater des Glaubens zu sein, diesen Nährboden aufzumachen. Und so hat Abraham seine Etappe zu laufen. Dann kommt Isaak, der wird seine Etappe laufen und das läuft so weiter. Und Gottes Plan ist nicht immer ersichtlich, aber er wird erfüllt. Und auch die Verheißungen, die er uns gibt, die werden gemacht, aber manchmal nicht in unserer Lebzeit. Hey Gemeinde, wenn wir uns mal den Gemeindebau anschauen, auf wie vielen Schultern von Generationen vorher stehen wir heute? Dass diese Gemeinde hier steht ja nicht aus Versehen, die wurde ja nicht gestern aufgemacht und hey, so viele Leute, dass das besteht, hier haben Leute investiert, die vielleicht Verheißungen Gottes bekommen haben, aber sie nie sehen werden und wir werden sie sehen. Vielleicht auch nicht wir, sondern unsere nächsten Generationen, weil wir einen Boden drauf machen. Aber wenn Gott sagt, es wird passieren, wird es passieren. Amen. So, ist Gott ein Gott des Prozesses? Gott ist ein Gott des Prozesses. Gott ist kein Genie, kein Schnipsergott, sondern Gott ist ein Gott des Prozesses. Auch wenn man Ende des Prozesses es heißt, dass Gott wirklich übernatürlich stark eingreift. Aber ein Prozess geht immer dem voran. So verfolgt Gott seinen Plan Gott erfüllt aber seinen Plan in unserem Leben. Und wir sind Teil dieses Planes. Und dabei sieht Gott aber auch uns, unsere Bedürfnisse, wo wir stehen und arbeitet mit uns. Und somit kommen wir jetzt zum Bibeltext, zu der Geschichte, mit der wir jetzt arbeiten möchten. Lass uns zusammen lesen ab Vers 1. Abraham war mittlerweile sehr alt geworden. Der Herr hatte sein Leben gesegnet und ihm in jeder Hinsicht Gutes getan. Also wir sehen, es war nicht nur gut, dass Abraham Sachen weggegeben hat, er hat sogar noch mehr dazu bekommen. Eines Tages sagte Abraham zu seinem Hausverwalter, der sein ältester Knecht war, als Zeichen des Schwures: Lege die Hand auf meinen Unterleib und schwöre beim Herrn, dem Gott über Himmel und Erde, dass du meinen Sohn Isaak keine Kanaaniterin heiraten lässt. Er soll keine Frau aus dieser Gegend nehmen, geh in meine Heimat und suche in meiner Verwandtschaft eine Frau für ihn aus. Abraham steht jetzt in der Position oder in der Situation, dass sein Sohn heiraten soll. Für ihn muss die richtige Frau her. Das ist ein wichtiges Thema. Das ist eben nicht nur ein Anliegen, ein genereller Gedanke, sondern er holt diesen Eliezer und der Eliezer muss ihn schwören. Ja, und schwören in dieser Zeit, das bedeutet, wenn du den Schwur nicht erfüllen hast, ist Kopf ab. Ja, Konsequenz. Du musst dranbleiben. Also kommt Eliezer, schwört da sein Ding. Und Abraham schickt ihn weg. Und für Abraham war ganz wichtig, keine Kanaaniterin. Kleiner Fakt, also die Israeliten bzw. Abraham und die Kanaaniter, die haben sich nicht so gemocht. Das ist so eine Geschichte von vorher, einfach Beef, einfach Stress. Auf jeden Fall durfte es nicht sein. Aber es sollte eine sein aus seines Vatersland, seines Vatershaus. Wieso? Ja, die Frau sollte Attribute haben wie Sarah. Das sollte eine Frau sein, die eben diese Verheißung tragen kann, die von Gott eingesetzt ist, die eben aus diesem Dunstkreis kommt, die damit umgehen kann, die zu Gott gehört. Und so schickt er ihn eben dorthin. Und bevor er ihn aber schickt, beginnt eben das ganze Thema damit, dass er von Gott des Himmels und der Erde spricht. Hierbei ist wichtig, dass Eliezer und auch Abraham verstehen, von welchem Gott ist hier die Rede. Es ist eine offizielle Amtshandlung dessen, was Abraham dem Eliezer mitgibt. Es hat diesen offiziellen Charakter. Es ist nicht nur eben vor ihm, sondern vor Gott. Hey, wenn du vor Gott schwörst, dann musst du das auch liefern. Okay? Und jetzt könnten wir uns natürlich vorstellen, wie es Eliezer ging. Ja, du bist so ein Knecht, vielleicht der Oberste, aber du bist immer dabei, du arbeitest mit und auf einmal holt dich dein Chef und sagt so, fass mir jetzt hier an, wo auch immer die Lende da, Unterleib halt, ist, da unten hin und schwör. Sehr angenehme Situation natürlich. Und dann musst du auch noch was liefern. Das setzt unter Druck, oder? Vielleicht kennt das der eine oder andere. Lasst uns kurz weiterlesen, da merken wir, wie es Eliezer ging. Aber was ist, wenn die Frau nicht mitkommen will, fragte der Knecht. Soll ich dann deinen Sohn in das Land zurückbringen, aus dem du damals weggezogen bist? Und vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du das aus deinem Arbeitsverhältnis, in der Schule, deinem Partner, deiner Familie, wo auch immer, mit Freunden, dass etwas von dir verlangt wird und diese Angst zustande kommt, ich könnte doch versagen. Vielleicht noch nicht mal du, sondern die Umstände erlauben es dir nicht, dass du das machen willst oder das machen kannst, was du willst. Kennt das jemand? Cool, ein paar Leute, bin ich alleine. Und Eliezer war genau in diesem Moment. Eliezer war vielleicht wirklich aufgeregt. Für den war das ein großes Thema. Und nicht nur diese Frage eben von, hey, was ist, wenn ich versage, sondern er stellt diese Folgefrage, um ein bisschen abzuchecken und erstmal kriegt er Stress. Nämlich sagt Abraham Folgendes. Auf keinen Fall, erwiderte Abraham, denn der Herr, der Gott des Himmels, hat mir aufgetragen, meine Heimat und mein Elternhaus zu verlassen und hat mir versprochen, meinen Nachkommen dieses Land hier zu geben. Und du merkst, da ist ein Konflikt. Abraham, der auf der Verheißung Gottes baut, auf dem Prinzip, dass er ja Gott kennt, dass er ihn kennengelernt hat, dass er weiß, dass er vertrauenswürdig ist, dass er ihm glaubt, dass Gott seine Zusagen hält. Also wird er auf keinen Fall gegen Gott handeln. Und Eliezer, der versucht ein bisschen zu improvisieren, weil er sich irgendwie ja die eigene Haut retten will. Verständlich, oder? Und so ist eben wichtig, dass Eleazar quasi in eine ganz neue Rolle hineinwächst, die er noch nicht kannte. Aber dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall war es Abraham klar, dass eben das Gottesbild, das er hat, dass er ihm vertrauen kann und dass er Erfahrungen mit ihm gesammelt hat, dass das eine Konstante in seinem Leben ist. Während Eleazar jetzt quasi seine eigenen Schritte gehen muss. Hey, vielleicht kennst du das in deinem Leben, dass es so Abrahame gibt um dich herum. Leute, die mit Gott unterwegs sind, die Erfahrung haben, die Vertrauen, die Dinge erlebt haben, die riesig sind und du bist da dabei. Das heißt, wenn diese Personen sagen, Gott hat so gesprochen, das machen wir so und so, ja, dann sagst du, ja gut, dann komme ich mit. Und in diesem Moment sagt aber diese Person, nein, du gehst jetzt deinen eigenen Weg. Du tust jetzt deine eigenen Schritte und es ist gut, dass wir heranwachsen. Es ist gut, dass wir uns irgendwo anklemmen, damit wir wachsen können. Aber irgendwann wird in deinem Leben mit Gott immer diese Zeit kommen, wo du eigene Schritte gehen wirst. Gott möchte nicht, dass du Erfahrungen mit ihm machst durch andere Menschen. Gott möchte, dass du Erfahrungen machst mit ihm direkt. Gott möchte sich dir zeigen. Vielleicht kennst du das oder vielleicht lernst du das kennen. Aber die Frage ist, wie willst du dich entscheiden? Was würdest du tun? Ich würde dich nur ermutigen, geh diese Schritte mit Gott. Wenn Gott dir etwas zutraut, dann tu es. Wir sehen auch gleich, wie sich das entwickelt und was Gott daraus macht. Nämlich antwortet Abraham ihm Folgendes. Gott wird seinen Engel vor dir herschicken und dafür sorgen, dass du eine Frau für meinen Sohn findest. Wenn die Frau nicht mitkommen will, dann bist du nicht mehr an meinen Schwur gebunden. Niemals aber darfst du Isaak in meine Heimat zurückbringen. Also wir sehen, Abraham antwortet ihm aus diesem Wissensschatz. Abraham sagt ihm, hey, kein Stress. Gott wird da vorausgehen. Gott wird es schon vorbereiten. Gott wird es alles schon richten, sodass du kommen kannst und das wird klappen. Und er entbindet ihn. Im Sinne von, gut, dann ist ja safe. Wenn da alles irgendwie schief geht, dann... Eleazar ist raus, der Kopf bleibt dran, fühlt sich gut an, passt. Und trotzdem macht Eleazar aber das nicht, dass er sagt, gut, ich bin raus, sondern er engagiert sich und er geht diesen Schritt und er geht die Herausforderung an, für Abraham vorzugehen. Hey, das Bild, das zeigt uns aber auch Folgendes. Gott ist ein Gott, der dir mitgeht oder der mitgeht in dem Prozess, in dem du bist. Der dabei ist, der vorangeht. Gott ist ein Gott, der leitet. Gott ist ein Gott, der eben nicht nur kickt, so ab ins Wasser und guck, wie du schwimmst, sondern der dir hilft, der dir diese Startposition gibt, der vorangeht. Aber das Problem ist oft eben genau dieses zwischen Gott und Menschen. Wir müssen lernen oder sollten lernen, uns von Gott leiten zu lassen. Und das bedeutet, dass es ungewiss wird für uns. Das bedeutet eben, dass wir das große Bild nicht mehr sehen. Dass es weitergeht als unser Horizont. Hey, Gottes Perspektiven sind andere Perspektiven als unsere. Gott schaut nicht von vorne, sondern von oben. So, als kleines Bild. Gott steckt in einer ganz anderen Position. Und die Frage ist, wollen wir uns leiten lassen oder nicht? Und ich finde interessant, was für ein schönes Bild daraus entsteht. Denn im Neuen Testament spricht Gott zu, dass jeder, der ihn annimmt und mit ihm unterwegs ist, ja, wen bekommt? Ja, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit führt, der uns Weisheit gibt, der uns lehrt, der uns leitet. Also nicht nur die Fantasie von, ja, da geht halt ein Engel voran, sondern es ist die Person Gottes in deinem Leben, die dich leiten möchte, die dich führen möchte und die dir die Dinge zeigen möchte und dich begleiten möchte in den Prozessen, wo du bist. Amen. Es ist Gott selbst, der mit dir gehen möchte. Also, klare Realitätsvergleich. Okay, den Vers 9 bis 11 fassen wir zusammen. Abraham bzw. Eliezer kommt, legt die Hand auf, schwört, gibt sein Bestes, packt die ganzen Kamele, all diese Viecher zusammen und geht. Ja? Und das ist, wie gesagt, das dürfen wir uns nicht vorstellen, wie er hockt sich halt in sein Auto und ist irgendwie nach Karlsruhe gefahren. Hinten ihm die Kolonne und im Auto hat er Hillsong gehört. Ja, völlig entspannt entlang. Die Straße, das war nicht so. Das war heiß, das war ewig, das war mehrere Tage, vielleicht Wochen unterwegs. Hinter ihm die ganzen Männer, diese ganzen Esel und Schafe und was nicht alles da war. Also da war ja da richtig Leben dabei. Der hatte nicht nur hier Verantwortung, da hatte er vor sich Verantwortung. Der Mann war in einer Stressposition. Und was tut er, als er nun mal jetzt handelt und sagt, ja, okay, ich tue diesen Job? Er geht, er hockt sich an diese Wasserquelle, wo die Mädels kommen, um eben die Tiere zu tränken. Und was macht er? Er setzt sich nicht hin und noch nimmt den neuesten Leiter-Podcast, wie kann ich für Isaac eine Frau Hashtag finden, und guckt sich, was ist die beste Strategie jetzt, die ich tun kann, und welche Uhrzeit sollte ich das machen, welche Temperatur sollte der Tag haben und welche Augenfarbe sollte ich tragen. Das interessiert ihn nicht, das macht er nicht. Er setzt sich hin und er sagt Folgendes in Vers 12. Ach Herr, du Gott meines Herrn Abraham. Finde ich ganz interessant, ne? Das schiebt es schön auf Abraham, ne? So, du magst den, also kümmere dich drum. Betete er, sei gut zu meinem Herr und erfülle seinen Wunsch. Bitte lass doch meinen Plan gelingen. Ich stehe hier an diesem Brunnen und gleich kommen die Mädchen aus der Stadt, um Wasser zu holen. Ich werde eine von ihnen fragen, ob sie mir zu trinken gibt. Wenn sie dann antwortet, natürlich, trink nur, ich will auch deinen Kamelen Wasser geben, dann bin ich überzeugt, dass sie es ist, die du für Isaak ausgesucht hast. So weiß ich, dass du den Wunsch meines Herrn erfüllt hast. Und ich finde diese Gebetsart so toll. Also ich muss sagen, ich habe eine Zeit lang gedacht, so, du kannst doch Gott nicht hingehen und deine Forderung setzen. So, Gott bitte, ja, so und so und so und so. Und dann läuft es. Und irgendwo dürfen wir das doch. Also wir dürfen zu Gott kommen und ihn drum bitten, Herr, gib mir einen Sicherheitspunkt. Gott, gib mir einen Sicherheitspunkt zur Orientierung. Wohin bin ich richtig auf dem Weg? Was ist der Punkt? Gott, zeig mir was. Wenn du das tust, weil ich das erkennen kann, dann weiß ich. Und bitte real bleiben, ja? Also nicht dieses, Gott, wenn ich morgen die Mathearbeit sicher schreiben soll, dann bitte lass einen Meteorit einschlagen. Keine Mathearbeit. Also, ne, funktioniert nicht. Das muss schon realistisch sein. Aber wir dürfen Gott in der Unsicherheit, wo wir sind, bitten um einen Sicherheitspunkt, einen Ausgangspunkt, wo wir uns orientieren dürfen. Und das gefällt mir so sehr an genau eben diesem Gebet oder dieser Stelle hier. Und das fasse ich jetzt auch zusammen. Wie gesagt, kaum hat er gebetet, was ist passiert? Wer hätte es gedacht? Ja, es hat geklappt. Sie ist gekommen, sie hat ihn gesehen, sie hat ihm zu trinken gegeben, den Tieren zu trinken gegeben, hat sie gleich mit heimgenommen. Also ja, der hat nur noch zugeguckt und geguckt, passt das? Ja. Gut, passt. Ja, also der war da, der war völlig happy. Es hat geklappt. Und da bin ich schon bei meinem nächsten Punkt, nämlich diesem Glaubenssatz. Und ich möchte ihn wirklich euch mitgeben, dass Gott hat alles in der Hand. Das ist kein Witz. Gott hat alles in der Hand. Das ist kein Witz. Warum kein Witz? Oft hören wir diesen Satz vielleicht. Ja, Gott hat schon alles in der Hand. Ja, irgendwie so. Wenn man nicht auf das Problem eingehen will, man möchte es irgendwie ein bisschen beiseite schieben. Aber es ist einfach kein Witz. Gott hat alles in der Hand. Gott kann, wenn er will, das so beeinflussen, dass das funktioniert. Hey, Gott ist ein Gott, der die Geschicke der Welt lenkt. Er lässt Dinge zu und erlaubt Dinge nicht. Und natürlich könnte man jetzt die Frage stellen, ja, wie hat das Gott denn gemacht? Das wäre ein bisschen die falsche Frage. Warum falsche Frage? Dass wir es nicht verstehen können. Also wenn wir jetzt Gott fragen würden, Gott, warum machst du das so auf der Welt, wie du es tust? Wenn er uns anfangen würde, alle Zusammenhänge, alle Personen, alle Fakten, alle Daten, wie viele Daten könnt ihr auswendig? Gott kann alle auswendig, er weiß wann, wo, wie, was passiert ist. Der hat eine Zentrale da oben, da ist die NASA nichts dagegen. Da kommen wir nicht mit. Das Einzige, was wir können, ist ihm vertrauen. Er weiß schon, wie er das tut. Er hat diese Macht dafür. Und so können wir eben in diesem Moment sein und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie er eben da steht, der Eliezer, und bei ihm ist einfach innen drin Orchester. Wer war mal schon mal auf einem Konzert, auf so einem Orchester? Okay, doch einige. Ihr kennt das doch vielleicht, die da waren, und der Rest denke ich auch, wenn man in das Orchester reingeht, am Anfang sind sie ja die, unten diese Musikleute und machen was. Völlig durcheinander spielen. Das klingt ja wie, das klingt schrecklich. Das klingt nicht schön. Ja, es ist zwar wahrscheinlich dasselbe Lied, das die gerade proben, aber der Bass, also jeder spielt gerade durcheinander, kümmert sich gerade nur um sich selbst. Und ich kenne diese Situation, als ich auch gearbeitet habe oder wenn du vor Problemen bist, dass bei mir genauso ein Orchester drin ist. Ja? Bei mir ist nur so, der Bassist kommt gar nicht, der Klavierspieler spielt Mozart und der andere spielt Bach, während meine Geigist völlig durchdreht. Der macht Solos, das kennst du nicht. Ja? So fühle ich mich manchmal. Kennt das jemand? Okay, sehr gut. So fühle ich mich manchmal. Und Gott ist aber oft der, der zwar weiß, wie das Lied läuft, aber Gott möchte der Dirigent sein. Gott möchte reinkommen und das ist unfassbar interessant, wenn man da zuschaut und dann sieht man, wie da alle durcheinander spielen und dann kaum kommt dieser glatzköpfige Dirigent rein, so viel Ruhe. Da kommt die Menge ruhig, verbeugt sich kurz vor der Menge, dreht sich um und dann ist... Und es klingt gut. Nein, es klingt fantastisch. Also das ist... Ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Es ist dasselbe Lied, aber du brauchst diesen Dirigenten, der sagt so, du spielst lauter, du spielst leiser, du spielst gar nicht und was machst du eigentlich hier? Also ne, dieses, es ist der Dirigent, der das zusammenhält und Gott möchte dieser Dirigent sein. Gott möchte uns eben leiten und die Frage ist, wollen wir erlauben, dass er unser Dirigent ist? Dass er dieses Orchester, ja, leiten darf. Und auch hier die Frage von Partnerschaft mal an alle Singles. Ich weiß jetzt nicht, wo die ganzen hocken, aber ich weiß sicher, sind welche da. Auch in dieser Frage dürfen wir so umgehen, wo wir sagen, natürlich kannst du ja aussuchen, obwohl ich sehe einen Single, da hinten ist einer. Ihr dürft natürlich aussuchen, ihr dürft natürlich gucken, aber es ist natürlich auch klug zu sagen, Gott, zeig mir doch wohin. Gib mir einen Orientierungspunkt. Wer passt zu mir? Wer ist gut für mich? Na, dieses Bild, das wir hier sehen, dass Abraham für Isaak eine Frau sucht, das kennen wir aus unserem Kulturkreis nicht. Aber eigentlich ist das eben genau das. Man schaut, wer passt, wer ist gut. Und wir dürfen auch Gott in diesen Prozess mit hineinnehmen, auch einen guten Partner zu haben, auch wenn wir ihn jetzt vielleicht noch nicht sehen. Warum lohnt es sich auch noch auf Gott zu hören? Herr Rebekka war am Ende die Mutter von Jakob. Und Jakob, dessen Name wurde dann zu Israel und aus ihm wurde ein ganzes Volk. Aus diesem Volk kam Jesus. Und diese Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, wurde Realität. Auch wenn Abraham das nicht gesehen hat. Und so läuft Eliasa quasi seine Etappe. Und Isaak läuft seine Etappe. Und jeder läuft seine Etappe, gibt diesen Stab weiter. Es ist dieselbe Verheißung. Manche leben sie nur teilweise, aber sie wird in Erfüllung kommen, weil wenn Gott sagt, es soll so sein, dann wird es so sein. Amen. Und so kommt eben Eliasa dazu und geht mit ihnen rein in das Haus und beginnt ihnen zu erzählen. Ja? Und ich wurde geschickt und mein Meister und dies. Und dann hat er Gold ausgepackt. Ja? Alle schöne Sachen, hat eben dieses Brautwerben angefangen, um sie eben zu überzeugen, mitzukommen. Also ihr merkt, Gott hilft dabei, Gott zeigt die Dinge, aber am Ende sind auch wir involviert darin und wir müssen handeln. Wir müssen den Weg trotzdem zu Ende gehen. Und natürlich wird Rebekka gefragt, willst du das überhaupt? Die sagt, ja natürlich. Sie kommt mit, sie freut sich richtig und ja, alles ist super. Aber einen Satz bringt er und der gefällt mir so sehr. In diesem Erklären der Eltern, in diesem Erklären, was er hier eigentlich will, was er für ein komischer Vogel ist, kommt irgendwo her und will uns eine Tochter klauen. Wer bist du? Und erklärt die Dinge und dann sagt er Folgendes in Vers 45. Kaum hatte ich dieses Gebet gesprochen, da kam auch schon Rebekka mit dem Krug auf ihrer Schulter. Und wir lesen hier die Elberfelder. Die Elberfelder übersetzt das anders. Aber Luther und noch andere Übersetzungen schreiben in meinem Herzen. Er war in dieser Situation, die wir gerade beschrieben hatten. Er hat das gesehen und er stand sich jetzt nicht dahin und hat gesagt, so Herr des Himmels, Hilfe oder so. Kennt ihr das? Ich war auch nicht im Büro und habe mich hingestellt mitten im Büro und habe gesagt, ja Gott, hilf mir und ich habe ein Problem mit meinem Nachbarn und der hockt gerade gegenüber und macht was am PC. Ne, ich bete da jetzt nicht laut in diesem Moment. Es gibt diese Momente, da hält man einfach, also ne, macht man nicht laut. Und trotzdem hört dich Gott. Trotzdem ist Gott da dabei. Und er betet in seinem Herzen und als er das eben aufgehört hat oder in der Stille in sich hineingezogen, merkt er, Gott hört mich. Und hier bin ich bei meinem letzten Glaubenssatz, eben diesem, mein Gott hört mich, auch wenn ich nicht spreche. Dein Gott hört dich, auch wenn du nicht sprichst. Natürlich sollen wir laut auch das machen. Gott möchte, dass es auch laut ist. Gott möchte, dass Menschen sehen, dass du da bist für ihn. Gott möchte das auch, aber es gibt die Momente, da brauchst du, du kannst einfach nicht gerade. Und Gott hört dich trotzdem. Und wenn du sprichst in deinem Herzen, Gott hört dich trotzdem. Dein Gott hört dich, auch wenn du nicht sprichst. Und hier sind wir auch bei der Jahreslosung. Ja? Ein Gott, der dich sieht. Ein Gott, der mich sieht. Oder der Gott, der mich sieht. Und mir hat das immer geholfen im Alltag. Ich habe so viele Gebete eben nicht beim Teile machen in der Produktion mit einem lauten Gebet und erstmal du bist gut gesungen vorher und damit ich warm bin, Lobpreislied. Vieles war einfach im Herzen und wie gesagt, jeder, der mich kennt, weiß, ich habe auch die Gib ihm und Gib ihm Feier und lass uns beten. Aber ich habe auch das ruhig, das einfach vor Gott kommen, sein, Stille, hier bin ich, du kennst mich. Gott, was sagst du? Einfach vor ihm zu sein, zur Ruhe zu kommen. Und das liebe ich so an Gott, dass er mich eben hört, auch wenn ich nicht spreche. Und das ist ja das Paradoxe, hören, obwohl nichts kommt. Gott weiß es. Und da gibt es auch eine coole Geschichte eben von einem Freund von mir, der jetzt fertig ist auch mit dem Studium. Und bei ihm war noch nicht klar, wie es wird mit dem Pastor und so weiter. Und er hat nebenbei gearbeitet und als er so gearbeitet hat, hat er nebenbei eben dieses kurze Gebet in den Himmel geworfen und gesagt, Gott, wenn es dein Plan ist und wenn es klappen soll, dann bitte ich dich um eine Gründung. Ich würde gerne Gemeinde gründen, aber in zweiter Reihe, das heißt der zweite Mann und eine Stunde entfernt von meinen Eltern. Kaum hat er das irgendwie gebetet, kam in recht kurzer Zeit eben diese Antwort, ja, wir wollen gründen, ich will dich dort haben, du bist der zweite Mann und du bist aber eine Stunde und 5 Minuten weg von deinen Eltern. 5 Minuten Toleranz ist okay. Also ihr versteht, was ich meine. Und doch hat auch er in diesem Moment nicht sofort gesagt, jawohl. Er hat erstmal 4 Monate gebraucht, das auch zu verarbeiten und da reinzugehen. Also Gott hilft uns, Gott ist mit uns, Gott antwortet uns und trotzdem müssen wir handeln. Trotzdem müssen wir Entscheidungen treffen und das reicht Gott. Das ist voll in Ordnung, wie Eliasa eben. Gott hat ihm geholfen, aber das Brautwerk musste er selber machen. Und so war es auch bei uns, bei der Wohnungssuche. Ich war oft frustriert, weil wir keine Wohnungen hatten und wir wollten heiraten und so weiter. Ich habe auch nicht immer das tolle Feuergebet eine Stunde gib ihm gemacht, sondern manchmal einfach nur vor dem Laptop die Augen zu und verzweifelt. Einfach Gott gerufen, fertig, mehr war nicht. Und wir haben die perfekte Wohnung für uns gekriegt. Also es reicht manchmal. Manchmal muss man es auch erkämpfen. Aber in diesem Fall reicht es manchmal einfach, vor Gott zu kommen. Und Gott hört uns. Ich möchte aber noch einen Schwenker ins Neue Testament machen. Lasst uns noch mal zusammen Markus 8, 14 bis 21 lesen. Die Jünger hatten vergessen, Brot mitzunehmen. Nur ein einziges Brot hatten sie bei sich im Boot. Nehmt euch in Acht, schärfte Jesus ihnen ein. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot dabei hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viele Körbe hatten wir voller Reste damals aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste hatten wir da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihm, begreift ihr immer noch nicht? Und das ist oft so in unserem Leben, dass wir zwar mit Gott unterwegs sind, aber gar nicht checken, was wir da eigentlich tun. Mit wem wir da eigentlich unterwegs sind. Hey, die Jünger waren in dem Moment, dass Jesus gepredigt hat, und da waren Tausende von Menschen und es hieß, ja, wir haben Hunger. Und das Einzige, was die Jünger machen konnten, ist, es, da war nichts. Und Jesus kommt und sagt, gib mir das bisschen, was ihr habt. Und er vermehrt das. Das sind übernatürliche Wunder. Die haben das gesehen. Die fahren davon weg. Und ihr einziges Problem ist, dass sie kein Brot mitgenommen haben. Jesus erzählt ihnen gerade was und sie verstehen das als Angriff. Und Jesus denkt sich, was ist mit euch? Und genau das ist der Punkt. Jesus merkte, was in ihrem Herzen ist. Ja, dieses, ne? Wir sprechen nichts, aber Gott hört trotzdem. Also er wusste, was gerade bei ihnen abgeht. Er reagiert darauf und macht ihnen eigentlich klar und will ihnen zu verstehen geben, ey, es liegt nicht an euch. Ich bin es, der das tut. Ihr müsst das nicht aus eurer Kraft machen. Ich bin es, ich bin der Sohn Gottes. Ich tue diese Dinge. Das hatten die nicht gerafft. Die haben nicht verstanden, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Die Jünger hatten ihre Aufgabe, aber sie haben sich so verrannt in dieser Aufgabe, das richtig zu tun, nicht zu versagen, nicht Jesus zu enttäuschen, dass sie die eigentliche Sache gar nicht gesehen haben, was Jesus vorhatte, wohin Jesus hin wollte. Und oft ist es doch auch so in unserem Leben. Wir verrennen uns in unseren Aufgaben, ob es normale Aufgaben sind, in Anführungsstrichen, ob es die Aufgaben sind, die uns Gott gibt. Wir verrennen uns, wir wollen die abliefern und vergessen dabei, mit wem wir unterwegs sind. Eliasar hat verstanden, dass er mit Gott unterwegs ist, dass eben dieser Engel vorangeht, dass Gott da eingreift. Ja, es war Eliasars Etappe, aber nicht, es lag nicht an ihm, dass das zu Erfolg geführt hat, sondern Gott hat eingegriffen. Das war ein Doppelspiel. Auch die Jünger hatten nie die Aufgabe, etwas allein losgelöst von Jesus zu tun, sondern mit ihm. Jesus hat sie berufen, mit ihm die Dinge zu tun. Und so sollten wir lernen, auch Gott zu vertrauen. Eben unsere Etappe zu gehen, das bedeutet zu fragen, Gott, was ist dein Wille? Gott, wofür berufst du mich? Wozu rufst du mich? Während wir gehen, während wir handeln, weil wir das verstehen, zu verstehen, es liegt nicht in meiner Hand. Es ist in Gottes Hand. Er kümmert sich drum. Und so schneller ich es ihm wieder abgebe, umso schneller ist der Erfolg. Manchmal auch nicht, aber es liegt in seiner Hand. Abraham, dazu kommen wir gleich. Während wir handeln, sind wir ja immer. Und wir dürfen eine Sache wissen, wir dürfen unsicher sein. Wir sind jetzt nicht die Perfekten und Allerheiligsten, weil Gott jetzt sagt, so du machst es jetzt. Also bin ich super klasse und ich habe schon alle Voraussetzungen. Im Gegenteil, meistens haben wir noch gar nichts. Wir sind völlig unsicher, was Gott für unser Leben hat. Und doch gibt es uns, weil wir dürfen unsicher sein. Ein Eliasar, Abraham hat ihn geschickt, er ging seine eigenen Schritte, der Engel hatte Zusagen, trotzdem war er unsicher und hat dieses Gebet gebetet und das durfte er. Weil Gott es ist, der das machen möchte. Solange wir mit Gott im Gespräch sind, können wir erwarten, dass Gott eingreift. Und ich finde es so schön, Gott zeichnet auf krummen Linien gerade. Für uns in krummen Linien macht er einen Strich. Für ihn kein Problem. Wenn wir verstehen, dass wir unsicher sein dürfen. Und ja, da spreche ich auch irgendwo unsere Leistungsgesellschaft an. Wo wir liefern wollen. Und manchmal geht es nicht ums Liefern, manchmal geht es ums Dasein mit Jesus. Und Abraham ist genau das Vorbild, genau für diesen Typ Mensch. Er selbst vertraute Gott, er ging die Schritte, er vertraute ihm, ja, okay, Gott, das ist dein Weg. Er handelte, er ging, obwohl er wusste, eigentlich kann er gar nichts machen. Es war immer ins Ungewisse, ja, weil Gott es getan hat, durch ihn. Und er war mit Gott immer in Absprache. Er sprach regelmäßig mit Gott, er hat sich mit ihm gebrieft. Was ist dran, wohin, wie, etc. Und Abraham, der Mann der Verheißung, hat Teile seiner Verheißung hundertprozentig gesehen. Und für manche war er nur der Grundboden, dass sie erst ins Land gehen konnten. Ich möchte dich ermutigen, dass du wirklich diese Worte mitnimmst, dass Gott uns gebrauchen möchte als Etappenläufer. Aber dass wir unsere Etappe laufen müssen. Dass Gott er hat alles in der Hand, das ist kein Witz. Und dass mein Gott, dein Gott dich hört, auch wenn du nicht sprichst. Und ich möchte uns bitten, die Augen zu schließen. Ich möchte beten. Und ich habe in der Vorbereitung 3 Punkte einfach aufs Herz bekommen, für die ich beten möchte, für die Menschen ich beten möchte. Hey, wenn du heute da bist und du sagst, ja, das Thema Berufung ist für mich ein Thema, einerseits, weil Berufung vorhanden ist oder einfach, weil du nicht weißt, was ist dein Ruf, wohin will mich Gott haben? Hey, dann lade ich dich ein, die Hand zu heben. Wenn du sagst, du bist nicht sicher, im Sinne von, dir fehlt diese Sicherheit, dieses Vertrauen zu Gott ist weg, das war mal besser, aber eigentlich möchte ich wieder neues Vertrauen in Gott bekommen. Dann möchte ich dich einladen, heb doch mal deine Hand. Hey, danke. Hey, und wenn du sagst, du hast Angst vom Versagen, das ist ein Thema für dich. dass Versagensangst dein Leben prägt und du möchtest da Veränderung, dann will ich dich auch einfach dazu einladen. Heb doch mal deine Hand, wenn es dich betrifft. Ey, cool. Lass uns die Augen schließen. Jesus, danke dir dafür, dass wir zu dir mit allen Belangen kommen können. Dass wir dich um alles bitten dürfen und dass du interessiert bist an uns. Und Heiliger Geist, so bete ich, komm du und wirke du das jetzt in unseren Herzen. Herr, wirke du das bei jedem, der gerade Veränderung braucht. Herr Jesus, sprich du zu jedem, der Berufung sucht oder in Berufung steht, Herr Jesus. Herr, zeig du, was der Plan ist für jeden Einzelnen, Herr Jesus. Sprich in die Herzen hinein, Jesus. Offenbare du da deinen Plan, deinen Willen. Was hast du vor mit jedem von uns, Jesus? Gib du da Klarheit und Sicherheit. Jesus, Herr, ich bete für jeden, der unsicher ist, der kein Vertrauen gerade hat in dich, aufgrund von Argumenten, aufgrund von Kritik, aufgrund von Enttäuschung. Herr, ich bete, dass du, Heiliger Geist, kommst und neue Kraft schenkst, neuen Glauben schenkst, der nicht geklaut wird, Herr Jesus, sondern der reifen kann und der wachsen tut. Hey, und ich bete im Namen Jesus, dass wenn du ja so eine Zweifel und eine Kritik hast in deinem Herzen, dass sich das lockert. Hey, ich bete, dass du wirklich neues Vertrauen schöpfen kannst in Jesus. Ich bete, dass neues Vertrauen entsteht in Jesus, in deinem Leben. Hey, so bete ich im Namen Jesus. Hey, ich bete für jeden, der Versagensangst hat, Jesus. Hey Gott, ich danke dir dafür, dass wir nicht unseren Wert ausmachen über das, was wir ausliefern oder abliefern, sondern durch dich, der du für uns am Kreuz gestorben bist und uns so sehr liebst, Jesus. Herr, unser Wert ist nicht von uns abhängig, sondern von dir und du sprichst ihn uns zu. Und Herr, ich bete trotzdem, dass überall da, wo Leute in Verzug sind, wo sie liefern müssen, Gott, dass du da hineinwirkst. Herr, ich bete um Erfolg, ich bete um Gelingen, Herr, ich bete um Weisheit, da wo Weisheit fehlt, Jesus, dass du, Heiliger Geist, kommst und diese Wege ebnest, Herr. Heiliger Geist, komm in unser Herz und erfüllt uns mit deinem Frieden, mit deiner Ruhe, mit deiner Kraft, Herr. Danke dir, Gott, dass du uns hörst, auch wenn wir nicht sprechen, Herr. Dass du aber alles in deiner Hand hast, Jesus, und lehre du uns, dass wir unsere Etappe laufen, Herr. Dir zu Ehre, Jesus. In deinem Namen bete ich. Und alle sagen Amen.